ARD.
Je länger die Reifezeit beim Käse ist, desto eher befindet sich darin tierisches Lab. Also die teuren mit dem typischen Käsegeschmack, auf die du stehst.
Ja. Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Florian Kienast.
Servus.
Jede Woche kriegt ihr von uns Infos und Tipps, wie man in seinem Alltag so ein bisschen schlauer sein kann in puncto Umwelt und Nachhaltigkeit, wenn man Lust dazu hat. Und es geht heute ums Essen. Oder eigentlich geht's erstmal ums Einkaufen im Supermarkt.
Ja, genau. Du stehst so vorm Kühlregal und findest mal wieder die Sahne nicht oder die Hefe oder sonst irgendwas.
Man kennt's, ja, ja.
Oder seinen Lieblingskäse. Und da hat uns unsere Hörerin Ursula Feigl-Kramer aus Geltendorf in Oberbayern, wie ich finde, eine sehr berechtigte, aber ich muss zugeben, auch eine sehr spezielle Frage gestellt. Sie hat uns geschrieben an besserleben@bayern1.de und will wissen, warum ist nicht jeder Käse, der anstatt mit tierischem Lab mit sogenannten Lab-Austauschstoff hergestellt wird, als vegetarisch gekennzeichnet? So ist zum Beispiel der geriebene Mozzarella der Edeka-Eigenmarken gut und günstig mit einem speziellen Siegel vegetarisch gekennzeichnet, der geriebene Emmentaler mit genau den gleichen Zutaten aber nicht. Warum ist das so?
Uiuiui. Boah, ganz schönes Brett. Liebe Ursula, das ist wirklich eine Frage mit Herausforderung. Ich glaube, ich sehe viele fragende Gesichter vor meinem geistigen Auge. Und ich glaube auch, wir müssen erstmal so ein bisschen aufdröseln, was damit überhaupt gemeint ist. Weil die meisten werden sich jetzt erstmal fragen und sagen, was hat die für ein Problem? Käse ist doch immer vegetarisch.
Also die Fragezeichen siehst du nicht nur vom geistigen Auge, sondern auch bei mir hier, ehrlich gesagt. Ich bin auch drüber gestolpert. Ja. Ehrlich gesagt, ich bin auch kein Vegetarier und auch ich... Ja, hab da beim Lesen der Frage so ein, zwei, dreimal drüber nachdenken müssen. Käse vegetarisch oder nicht? Lab-Austauschstoff, das ist schon ziemlich komplex. Aber dann ist mir klar gewesen, eigentlich was für eine spannende Frage. Da steckt so viel drin. Von daher würde ich sagen, liebe Ursula, liebe Melitta, auf den Käse fertig los.
Du bist lustig. Isst du gerne Käse?
Schon. Also Bergkäse finde ich super. Oder an so einem schönen sonnigen Abend im Biergarten sitzen mit einem Oberarzten. Du bist da dabei, oder?
Kirchen dazu. Ja, doch, doch. Ich liebe Käse. Also je älter und würziger, desto stinkiger wird es ja dann oft.
Okay, ja.
Ich liebe das wirklich. Ich habe von meinen beiden Kindern aber inzwischen auch schon Käseverbot bekommen, wenn wir abends bei der Brotzeit sitzen. Den muss ich inzwischen immer in so Tupperdosen extra verschließen, weil der zum Teil so stinkt. Und dann beschweren die sich wirklich bitterlich.
Also das ist mir auch zu krass, ehrlich gesagt.
Ich liebe Käse. Hast du eine Ahnung, wie viel Käse wir Deutschen im Jahr so ungefähr essen?
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung. 5 Kilo, 10 Kilo? Nee, ich muss passen.
25 Kilo ungefähr. Da ist alles dabei. Schnittkäse, Frischkäse, Pastakäse, zum Beispiel Mozzarella und noch viele mehr. Alleine 2022 wurden in Deutschland 2,64 Millionen Tonnen Käse produziert.
Das ist ein ganz schön großer Haufen.
Ja.
Wobei Käse ist ja, das zeigt uns ja auch die Frage von der Ursula, nicht gleich Käse. Mhm. Es gibt da den traditionell hergestellten Käse. Klar, es gibt vegane Ersatzprodukte, wie man es vom Fleischersatz kennt. Und es gibt eben vegetarischen Käse. Mhm. Wie da bei der Herstellung die Unterschiede sind, da müssen wir dann gleich drauf kommen.
Ja. Lass mich raten, bei vegetarischem Käse hast du irgendwie an Pflanzen gedacht.
Ja,
irgendwie
richtig.
Sowas, gell, wie ich dich kenne.
Vegetarisch,
ja. Ja gut, beim Otto Normalverbraucher ist eigentlich meist nur klar, dass Käse aus Milch von irgendeinem Tier besteht. Das stört viele auch nicht, viele logisch, Vegetarier nicht, natürlich. Aber die meisten denken auch, dass dafür kein Tier sterben musste.
Mhm. Jetzt ist es ja so, es gibt ja schon Käse, der aus Pflanzen hergestellt wird. Das sind dann Käseersatzprodukte. Mhm. Die dürfen aber, jetzt kommt's, laut Europäischem Gerichtshof nicht als Käse bezeichnet werden. Da steht das nicht drauf. Aber es gibt traditionell hergestellten Käse aus Milch.
Mhm.
Der kann vegetarisch sein, aber nur unter ganz, ganz speziellen Bedingungen.
Wenn dafür kein tierisches Lab hergenommen wird.
Richtig.
Und das schauen wir uns jetzt genauer an.
Verzwickte Sache.
Mhm.
Vergleichen wir mal.
Ich komme jetzt mal zurück auf die Frage von unserer Hörerin Ursula Feigl-Kramer. Die hat ja nach dem tierischen Lab gefragt. Wir wissen jetzt inzwischen, bei der Käseherstellung wird Lab verwendet. Nicht immer, aber bei vielen. Und wenn man sich das genau anschaut, Das ist nicht besonders appetitlich, glaube ich, gell?
Ja, ich glaube, dass das vielen gar nicht so bewusst ist. Dieses Lab kommt aus den Mägen von Wiederkäuern, also vom Nachwuchs von Kühen, Schafen oder Ziegen. Natürlich, nachdem die Tiere geschlachtet worden sind. Mhm. In der Käseherstellung wird das Lab dann verwendet, um die Milch zum Gerinnen zu bringen und fest die Käsemasse hinzukriegen.
Wie das genau funktioniert, kann uns der Johannes Zuber erklären. Er arbeitet beim Fraunhofer-Institut und ist für die Verfahrensentwicklung von Lebensmitteln zuständig.
Lab oder auch Naturlab wird aus den Mägen von jungen Kälbern oder anderen Wiederkäuern gewonnen. Es ist eigentlich ein Gemisch aus den Enzymen Chymosin und Pepsin und hilft dem Kalb dabei, die Milch der Mutter besser verdauen zu können. Der Labmagen wird in eine spezielle Lösung eingelegt und am Ende bleiben dann nur noch die Enzyme übrig, ohne jegliche Fleischanteile. Die kann man dann benutzen, um die Milch zum Gerinnen zu bringen. Für Menschen, die sich vegetarisch ernähren, ist ein Käse, der mit solchem Lab hergestellt ist, allerdings ein Problem. Denn letztendlich stammen die Enzyme ja von einem toten Tier.
Und für viele ist das einfach ein Problem, wenn sie wissen, dass für die Käseherstellung Teile, sag ich mal, von einem toten Tier hergenommen werden, um eben dieses Lab zu bekommen.
Gut, jetzt muss man dazu sagen, immerhin, die Kälber werden dann nicht eigens für das Lab geschlachtet, sondern die Mägen sind quasi, auch wenn es jetzt blöd klingt, so eine Art Abfallprodukt.
Nicht schön.
Nicht schön, nein. Ja, ich weiß, aber mei, so ist es halt. Kleine Zahl dazu. In Bayern gibt es so rund 1 Million Milchkühe. Damit die alle Milch geben, müssen die, das ist auch vielen nicht klar, quasi dauerschwanger sein, weil nur dann können sie auch gemolken werden. Das heißt, jedes Jahr Nachwuchs. Jetzt ist natürlich so, bei dem vielen Nachwuchs sind jede Menge männliche Kälber dabei. Und da werden dann aus verschiedensten Gründen bei Weitem nicht alle zu Bullen gemästet, sondern viele schon eben als Kälber geschlachtet. Und da, Melita, haben wir dann das Lab.
Aber in Bayern gibt es ja immer weniger Kühe und Rinder. Ich habe mal beim Statistischen Landesamt nachgeschaut. In den letzten 10 Jahren hat der Bestand an Rindern um mehr als 12% abgenommen. Das ist schon ziemlich viel, finde ich.
Stimmt, ja.
Und auch der Rind- und Kalbfleischkonsum, der geht seit Jahren Stück für Stück zurück. Also könnte es dann da nicht sein, dass das Lab irgendwann knapp wird?
Naja, das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie hoch die Nachfrage nach solchem mit Lab traditionell hergestellten Käse ist. Also zum Beispiel nach Gorgonzola, Feta oder Parmesan.
Ja, was da bestimmt auch eine Rolle spielt, in Deutschland bezeichnen sich ja immer mehr Menschen als Vegetarier. 2023 waren es 8,12 Millionen Menschen. Damit sind es rund 220.000 Menschen mehr als noch vor einem Jahr. Und so steigt natürlich dann auch die Nachfrage nach vegetarischen und nach veganen Alternativen.
Der Stand der Dinge.
Das Gute, es gibt Alternativen zu tierischem Lab, wenn man das nicht in seinem Käse haben will.
Richtig, und da hören wir jetzt nochmal Johannes Zuber. Er entwickelt seit 3 Jahren am Fraunhofer-Institut Käseersatzprodukte.
Als Alternativen zum tierischen Lab gibt es die sogenannten Lab-Austauschstoffe. Da gibt es zum einen das mikrobielle Lab. Da nimmt man zum Beispiel Schimmelpilze, die das Enzym Chymosin eh schon natürlicherweise herstellen und benutzt die dann, um das im großen Maßstab eben zu produzieren. Es gibt dann noch sogenanntes Genlab. Da nimmt man das Gen aus dem Kälbermagen und setzt es in einen dieser Schimmelpilze ein, um das Ganze dann zu produzieren. Und schließlich gibt es dann noch pflanzliche Austauschstoffe wie Extrakte aus Artischocke oder Feige. Die wirken sich allerdings meistens ein bisschen auf den Geschmack aus.
Solche Entwicklungen könnten also dazu beitragen, den Bedarf an tierischem Lab zu senken und auch dazu führen, dass die Verfügbarkeit von diesem Lab auf dem Markt weniger stark von der Kälberproduktion abhängig ist.
Aber jetzt halte ich mal fest, dieses mikrobielle Lab, von dem der Johannes Zuber da spricht, was denkst du, was das aktuell für einen Marktanteil hat?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, das hat schon jetzt einen Marktanteil von rund 80%.
Oh.
Und kann nahezu bei allen Käsesorten eingesetzt werden. Ist verrückt, oder?
Das ist eine Menge. Aber das bringt mich jetzt auch wieder zur Frage unserer Hörerin. Warum nicht jeder Käse, der statt mit tierischem Lab mit so einem Lab-Austauschstoff hergestellt wird, dann als vegetarisch gekennzeichnet ist? Ich meine, bei 80% müsste es ja dann so sein, dass
das
da vegetarisch draufsteht.
Das möchte man jetzt meinen, aber da gibt es jetzt noch zwei, sag ich mal, Finessen zum mikrobiellen Lab. Und die eine ist für die Vegetarier vielleicht schon sehr wichtig. Wer sich da auskennt dazu, ist Dirk Liebenberg. Er ist von der Ernährungsorganisation ProVeg International und die lizenziert in Deutschland das V-Label.
Naja, recht einfach gesagt, gibt es einfach keine Kennzeichnungspflicht dafür, welche Art des Labs jetzt für die Käseherstellung genutzt wurde. Also wenn Hersteller das gerne kennzeichnen möchten, dass sie halt vegetarische Käseprodukte anbieten, was mit mikrobiellem Lab oder pflanzlichem Lab hergestellt wurde, dann können sie das zum Beispiel mit dem vegetarischen V-Label tun. Dann müssen sie halt noch das Kriterium erfüllen, dass halt auch die Kulturmedien, in denen das Lab gezüchtet wurde, vegetarisch sind. Ansonsten würden sie vielleicht unter Umständen die Kriterien auch nicht erfüllen.
Okay, also wichtig ist, wie das künstliche Lab hergestellt wird, weil auch da kann quasi Tier mit drin sein, wenn es nämlich nicht auf einem vegetarischen Kulturmedium gezüchtet worden ist, dann kann der Käse nicht vegetarisch sein. Okay, jetzt ist es klar.
Okay, und selbst wenn das Kulturmedium vegetarisch war, dann steht nicht zwingend auf der Käsepackung außen drauf vegetarisch, weil der Hersteller muss sein Produkt nicht als vegetarisch beschriften, wenn er nicht mag. Warum auch immer, er muss halt nicht.
Genau, also nur wenn ein Hersteller seinen Käse als labfrei bezeichnet, ja, auch das ist eine freiwillige Angabe, dann kannst du dir bei labfrei völlig sicher sein, dass der Käse ohne Lab hergestellt worden ist. Das sind dann so Käsesorten, die mit Hilfe von Säure angedickt werden, zum Beispiel so Frischkäse, Sauermilchkäsesorten, Ricotta, Mainzer Käse, Harzer Käse, also da gibt's schon einige.
Wenn euch jetzt die Themen vegetarische Ernährung oder auch gesunde Ernährung ganz grundsätzlich interessieren, da haben wir doch einen Hörtipp für euch. Im Podcast Die Ernährungsdocs – Essen als Medizin trifft Wissenschaftsjournalistin und Host Julia Demmann auf die drei erfahrenen Ernährungsmedizinerinnen und Mediziner Matthias Riedl, Silja Schäfer und Viola Andresen.
Und in jeder Folge widmen die sich da so einer kniffligen Patientengeschichte und liefern eine Menge Infos für den eigenen Alltag rund um die heilende Kraft der Ernährung. Es gibt aktuelle Studien und natürlich auch immer ein Rezept zum Nachkochen. Also die Ernährungsdocs, die findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir verlinken euch die erste Folge auch unten in den Shownotes.
Also gerne mal reinhören.
Jetzt haben wir so viel gesprochen über irgendwelche Kennzeichnungen von Käse, vegetarischer Käse, labfreier Käse. Das ist zum Teil ganz schön kompliziert. Sprechen wir doch mal über was Schönes. Sprechen wir mal über die Nährstoffe, die in Käse drinstecken.
Lebensmittel tierischer Herkunft enthalten verschiedene Nährstoffe, die in pflanzlichen Lebensmitteln nicht oder mit einem geringeren Gehalt enthalten sind. Also Vitamin A, B2, B12, Eisen, Calcium. Gut verfügbares Protein. Also deshalb empfiehlt die Gesellschaft für gesunde Ernährung, sich ausgewogen zu ernähren. Wenn es danach geht, dann ist der tierische Käse mit Milch, ehrlich gesagt, einfach besser.
Mhm. Du hast ja auch Käse mitgebracht für uns zum Probieren, gell?
Ja, richtig.
Schau mal, was hast du da? Gib mir mal her. Na, das sieht ja spannend aus. Aber
Klassiker.
Hier das mit dem Mandelersatz, was ist das?
Hier, Mandelersatz. Hier.
Genießerscheiben auf Basis von Kokosöl. Okay, das ist ja dann sogar vegan. Und was ist noch?
Da habe ich jetzt eine pflanzliche Camembert-Alternative auf Mandelbasis.
Was es nicht alles gibt. Also ganz ehrlich, ich probiere es, aber ich muss sagen, ich bin einfach ein richtiger Käsefan und dann ist es schwierig.
Ja gut, wenn man so einen stinkenden Käse mag wie du, glaube ich, dann wird es jetzt eine Herausforderung.
Ich teste das mal für euch. Aber jetzt lassen wir vorher nochmal den Johannes Zuber vom Fraunhofer-Institut dazu was sagen. Der entwickelt ja solche Käseersatzprodukte und der weiß, dass die Herstellung gar nicht so einfach ist.
Bei der Herstellung von pflanzlichen Käsealternativen ist so die Textur die größte Herausforderung. Hier kann man überhaupt kein Lab einsetzen, denn dieses Enzym funktioniert bei den pflanzlichen Alternativen einfach nicht. Man kann schon durch eine Vielzahl an Verdickungsmitteln, Aromen und Farbstoffen ein sehr käseähnliches Produkt erzeugen, aber das hat dann von den Nährwerten eigentlich gar nichts mehr mit richtigen Käse zu tun. Die große Challenge ist, ein richtig käseähnliches Produkt hinzukriegen, ohne dass man so viele Zusatzstoffe einsetzt, sondern nur mit natürlichen Zutaten und eben durch eine Fermentation und eine anschließende Reifung.
Die Auswahl an vegetarischem Käse und veganen Käseersatzprodukten ist ja mittlerweile riesig. Da gibt's echt Sorten für jeden Geschmack, von mild bis würzig, sogar mit Mandeln, von streichfähig bis fest. Also man muss sich nur ein bisschen durchtesten, wenn man das möchte, und dann seinen Favoriten finden.
Klar, wer Lust hat, also sogar bei uns im Dorfsupermarkt, bei mir daheim gibt's inzwischen eine ganze Kühlregalreihe für solche Produkte. Ich hab's jetzt im Zuge der Recherche für die heutige Folge aber ehrlich gesagt erst entdeckt, bin bisher dran vorbeigelaufen. Hi, so ist es halt, gell?
So ist es halt, ja. Auch du lernst dazu, mein Lieber.
Sehr schön, ja.
Also, und so ein Käseersatzprodukt muss man natürlich auch im Kühlschrank aufbewahren.
Ich schätze mal, dass es besser ist, sonst würden sie es im Kühlschrank ja nicht verkaufen. Aber wir können den hier jetzt mal ein paar Tage hier im Studio liegen lassen.
Nein, besser nicht.
Okay.
Bares Geld sparen.
Das ist natürlich immer die Gretchenfrage, wenn es um Ersatzprodukte geht, die hochindustriell hergestellt werden. Ja, sie gelten als teuer, kritisieren nicht nur die Verbraucherschützer. Die Ernährungsorganisation ProVeg International hat zu dem Thema mal eine Preisstudie gemacht.
Das war unsere zweite Preisstudie, die wir im Oktober 2023 veröffentlicht haben. Und da haben wir herausgefunden, dass pflanzenbasierter Schnittkäse im Schnitt 43% mehr als tierischer Käse gekostet hat. Und bei Frischkäse betrug der Aufpreis für ein vergleichbares pflanzliches Produkt sogar 125%.
Boah, ganz schön teuer. Das heißt, da stellt sich schon die Frage, ob man sich das leisten kann und will oder ob das einem wert ist.
Ja, das stimmt. Die meisten Supermärkte bieten pflanzliche Alternativen für, Achtung Zahlen, 13,27 Euro pro Kilo an. Demgegenüber stehen dann Preise auf Milchbasis ab 9,27 Euro. Mhm. Oder es geht auch schon billiger in großen Packungen ab 7,48 Euro das Kilo. Ich weiß schon, das sind jetzt alles ganz schiefe Preise, ja, weil die sind halt aus dieser Preisstudie rausgekommen, die ProVeg gemacht hat.
Okay, aber jetzt halten wir mal fest, wer ganz sicher gehen will, dass kein tierisches Lab im Käse drin ist, der kauft besser an der Käsetheke, fragt die Verkäuferin oder den Verkäufer direkt und guckt sich wirklich das Kleingedruckte an.
Ja, ich habe mal den Tipp bekommen, wie man auch ohne Kennzeichnung einen Hinweis bekommt, nämlich je länger die Reifezeit beim Käse ist, desto eher befindet sich darin tierisches Lab. Also die teuren mit dem typischen Käsegeschmack, auf die du stehst,
ja,
wenn ich das vorher richtig verstanden habe.
Ja.
Ich meine, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich will definitiv echtes Lab für meine Käse, weil das halt die Qualität von so einem Käse auch ausmacht.
Ja, wir schätzen eigentlich mit der Umweltbilanz aus, haben wir noch nicht besprochen.
Ja.
Ist veganer Käseersatz, also Käse mit mikrobiellem Lab oder traditionell hergestellter Käse besser für die Umwelt? Kann man das irgendwie sagen, wenn man das vergleicht, die drei?
Ja, schwierig, da reichen die Studien noch nicht ganz aus, um das wirklich zuverlässig zu vergleichen. Wenn man jetzt nur vom Lab redet, dann ist es schon so, dass das mikrobielle Lab ganz schön viel Energie braucht, um das herzustellen. Aber wenn man das Gesamtprodukt Käse anschaut, die Produktion von pflanzlichen Käseersatzprodukten erzeugt in der Regel einen geringeren ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu traditionellem Käse, der mit der Tierhaltung und Milchproduktion verbunden ist. Weniger Treibhausgasemissionen und geringerer Flächenverbrauch sind da dann die positiven Seiten, ganz klar.
Also ich finde, es ist ein echt spannendes Thema, aber auch ein bisschen kompliziert, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja. Und dabei geht es nur um Käse, gell?
Unglaublich. Es geht nur um Käse,
also, trotzdem danke, liebe Besserleben-Hörerin Ursula Feigl-Kramer aus Geltendorf, für die Frage. Dadurch haben wir heute, glaube ich, ganz schön viel lernen können.
Absolut. Also ich habe es wirklich sehr spannend gefunden und herausfordernd, aber vor allem spannend. So, und kommende Woche?
Machen wir einen Ausflug in die Küche, da wird es einfacher.
Okay.
Wir wollen wissen, wie gut sind Backformen aus Silikon?
Das ist ja mal ein super Thema. Es ist auch heiß diskutiert bei uns daheim im Familienkreis. Also geht da was raus aus dem Silikon? Ist es gesund und sowas? Also da haben wir ja daheim auch schon diskutiert.
Tatsächlich. Ja. Aber bei dir backt doch deine Frau. Ich glaube, ich nehme das in.
Woher weißt du das denn?
Ja, hallo, ich kenne dich doch.
Also übernimmst du?
Ich übernehme. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, schreibt uns gerne an unser digitales Postfach besserleben@br.de. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und natürlich ein Abo dalasst. Vielen lieben Dank. Jetzt essen wir erstmal Käse. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ich freue mich auf selbstgebackene Muffins von Melita Wahlam.
Oh, davon war nie die Rede.
Wir werden sehen.
Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.